Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spiegel Reef Podcast. Mein Name ist Dennis Spiegel und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Dieses Mal dann auch wieder wie gewohnt auf Deutsch und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass wir die letzte Folge auf Englisch gemacht haben. Aber es war mir wichtig, euch Leo von Leonardos Reef nochmal vorzustellen, euch die Philosophien etwas näher zu bringen, wie er seine Korallenfarm betreibt. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mich hat es doch sehr zum Nachdenken angeregt. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie einfach und wie bodenständig der Ansatz von Leo ist, seine Korallenfarm zu betreiben. Ich denke, ich verkompliziere viele Dinge vielleicht viel zu sehr. Ich habe einen Makroalgenreaktor, ich habe, ja, sagen wir, genug verschiedene Produkte an meinen Dosierpumpen dran. Und Leo nutzt einfach einen guten Abschäumer, gute Strömung, gutes Licht und Kalkwasser und dazu eine All-for-One-Lösung für die Spurenelemente. Und das war's. Sicher sind auch Kostenfaktoren natürlich bei einer Korallenfarm mit einzubeziehen und viele Dinge, die man vielleicht im Heimaquarium machen kann, aufgrund der Größe des Volumens, sind wahrscheinlich nicht wirtschaftlich, wenn man sie in einer Korallenfarm dann noch zusätzlich betreiben würde. Also was ich so an Zusätzen dran habe, wie Aminos oder Organics und so weiter, das sind vielleicht Dinge, die einen kleinen Unterschied machen, aber vielleicht reinen Kosten-Nutzen-Faktor für eine Korallenfarm nicht sinnvoll sind. Kann ich alles verstehen. Dennoch gefällt mir, dass es so ein einfaches System ist. Ein System, was man auch gut im Auge behalten kann. Ein System, wo man nicht zu viele Faktoren hat, an denen man drehen und schrauben muss, sondern es ist alles sehr geradlinig und es ist auch irgendwie vorhersehbar, möchte ich mal sagen. Das heißt, wenn Probleme auftreten, dann sind es nicht zu viele Stellschrauben, mit denen man, an denen man drehen muss, an denen man nachregulieren muss, sondern man hat eben seine 3-4 Stellschrauben, die man gut kennt und die man auch gut unter Kontrolle haben kann. Eine berechtigte Frage ist natürlich, welche Auswirkungen hat das jetzt auf mein Aquarium? Ich weiß noch nicht, ob es wirklich eine Auswirkung haben wird, aber es ist zumindest etwas, was mir zu denken gibt, womit ich so ein bisschen hin und her überlegt habe, auch gerade in den letzten Tagen. Aber schauen wir mal, was sich entwickelt. Ja, die letzten Tage sind vielleicht auch eine gute Überleitung zu meinem Aquarium im Moment, denn da ist viel passiert, also wirklich viel passiert. Es war schon ein bisschen länger her, dass ich das erste Mal so das Gefühl hatte, irgendwie mein Becken steht nicht so hundertprozentig. Es gab aber auch immer wieder so viele kleine Vorfälle, dass ich sagen muss, ja, das könnte auch der Grund gewesen sein. Ihr erinnert euch, ich hatte ein Problem mit einer Pumpe. Hier ist ja mein Filtermedium bzw. mein Medienreaktor nicht ordentlich mit Wasser versorgt worden. Da ist Wasser gegammelt in der eigentlichen Säule drin. Es gab viele Kleinigkeiten, wo man sagen könnte, ja, das kann eine Auswirkung gehabt haben und wer weiß, was da alles freigesetzt worden ist und so. Und so hat sich es ja auch so durch die letzten Monate gezogen. Aber was ich am Aquarium selbst beobachtet habe, war, ja, dass die Korallen einfach nicht mehr so vital aussahen, dass sie an Farbe verloren haben, dass sie teilweise gräulich geworden sind, dass ich durchaus Belege hatte an meinen Korallen und auch ganz viele, naja, ich sag mal, wie so Schleimfäden an den Korallen selbst. Jetzt nicht übertrieben und nicht so diese Netze, die man so manchmal sieht, wenn es um Vibrionenbefall geht, aber es ging so ein bisschen auch in diese Richtung und ich habe dann irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter. Ich habe dann auch mich nach außen gewandt, habe dann natürlich auch nach Hilfe gefragt und habe auch wirklich viel Hilfe erfahren. Und das, muss ich sagen, ist wirklich eine der Dinge, die wirklich dieses Hobby auszeichnen und vor allen Dingen euch als Community auszeichnen, was ich da an Hilfe und Hilfestellung bekommen habe, war wirklich beeindruckend. Und es war auch so, ich habe mehrere Leute gefragt und das Bild hat sich doch sehr gedeckt. Und der Hinweis war immer, es scheint ein bakterielles Problem zu sein. Es scheint so zu sein, dass es hier einen bakteriellen Befall gibt von den Korallen. Das müssen keine Vibrionen sein, das kann irgendwas anderes sein. Aber es scheint schon so zu sein, dass da irgendwas in Anführungsstrichen im Busch ist. Also wie sieht meine Lösung aus? Was habe ich probiert? Was habe ich getan? Ich habe mir überlegt, wie kann ich möglichst schnell eine gesunde Bakterienkultur in mein Becken bringen? Ja, es gibt Flaschen mit Bakterien und ich nutze ja auch Bakterienprodukte in der Tat, aber ich denke schon, dass die Vielfalt, die wir in diesen Bakterienlösungen bekommen, nicht dem entspricht, was wir eigentlich brauchen, damit wir ein gesundes Riff haben. Ich glaube, dass sie sehr gut unterstützen können, gerade wenn es jetzt auch um, ich sag mal, Nitratabbau geht oder wenn es darum geht, Detrius zu vermindern. Ich denke, da können Bakterien auch wirklich gut helfen. Sie sind vielleicht sogar auch als Futter gut geeignet, aber ich denke eben, dass es nicht ausreicht, dass wenn wir mal so eine Missbalance haben, aus welchem Grund auch immer, das wieder ins rechte Licht zu rücken. Ich habe dann lange auch mit Corey von White Calls gesprochen und wir haben ein bisschen diskutiert und kamen letztlich zu dem Schluss, dass wahrscheinlich das Beste ist, einfach den Sand auszutauschen, das heißt den Sand zu entfernen und Live-Sand einzusetzen. Ich muss sagen, das war im Nachhinein wirklich eine extrem gute Entscheidung. Ich habe vorher aber nie mit Live-Sand gearbeitet und dachte auch immer, naja, das ist so ein bisschen fraglich, ist das wirklich lebend? Ist das wirklich so, dass wir damit uns wirklich Bakterienstämme ins Aquarium holen können, die positiv sich auswirken können? Keine Ahnung, ne? Also irgendwann muss man halt ins kalte Wasser springen, irgendwann muss man sich überwinden und muss einfach mal einen Schritt gehen. Und ich dachte mir, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Im Gegenteil, wenn ich jetzt noch lange warte, dann verliere ich eventuell noch mehr Korallen. Und deswegen dachte ich, jetzt muss ich handeln. Genau, Entschuldigung, habe ich vorher auch nicht so erwähnt. Die sind nicht nur grau geworden, die Korallen, sondern es sind mir auch leider Korallen verstorben. Das heißt, ich habe Korallen verloren, die schon sehr lange in meinem Aquarium waren. Aber ich habe auch Korallen verloren, die ich erst kürzlich nachgesetzt habe. Und die Art und Weise, wie ich diese Korallen verloren habe, waren alle sehr ähnlich. Also die Korallen fingen meistens an, irgendwo Gewebeverlust zu zeigen und waren dann auch innerhalb von 1-2 Tagen komplett ohne Gewebe. Also wirklich wie ein RTNSCN-Event, aber doch irgendwie anders als das, was ich schon mal so vor einem halben Jahr erlebt habe oder vor einem Jahr mittlerweile, Entschuldigung. Aber dennoch wirklich signifikant. Das heißt, es hat hauptsächlich neue Tiere betroffen, aber eben auch alte Bestandstiere. Und mir war klar, wenn ich jetzt nicht reagiere, dann wird es auch noch schlimmer kommen. Also habe ich, wie gesagt, den Sand abgesaugt, habe ihn durch Live-Sand ausgetauscht. Und ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich würde mal sagen, innerhalb von 3 Tagen habe ich eine Änderung im Aquarium gesehen. Die Bakterienbelege, von denen ich gesprochen habe, die sind verschwunden. Die Fäden, die ich an den Korallen gesehen habe, sind verschwunden. Langsam aber sicher fingen Korallen über die nächsten Tage an, wieder etwas vitaler zu wirken. Also das war sehr subtil und ich denke, jemand anderem außer mir wäre das jetzt nicht aufgefallen, weil ich aber speziell danach gesucht habe, aber das Polypenbild war noch besser, als es das vorher schon war. Das Gewebe wirkte irgendwie, naja, dicker, fleischiger. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Einfach ein bisschen mehr mit Wasser gefüllt, ein bisschen mehr aufgeplustert. Und dann, so nach 2-3 Wochen, kam es dann auch dazu, dass sich die Farbe langsam wieder zurückentwickelt hat. Nicht bei allen Korallen, muss ich auch dazu sagen. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, dass sich das Problem eingedämmt worden ist, dass das Problem sich nicht weiter ausgebreitet hat, dass es zum Stillstand kam und eigentlich meiner Meinung nach auch wieder Richtung Besserung gegangen ist. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen vorsichtig, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Austausch des Sandes unglaublich viel gebracht hat. Ich habe natürlich auch dieselben Erfahrungen gemacht wie beim ersten Mal, als ich meinen Sand ausgetauscht habe. Sand, der im Aquarium noch relativ sauber aussah, sah eigentlich draußen gar nicht mehr sauber aus. Und das, obwohl ich ihn ja regelmäßig mit der Mulmglocke bearbeite und absauge. Aber trotzdem ist es einfach so, dass der Bodengrund wirklich wie so ein Magnet den Schmutz, den Dreck an sich zieht und dann nach kurzer Zeit ziemlich hässlich aussieht zum einen, aber zum anderen auch wirklich mit Schadstoffen belastet ist und einen Geruch verströmt hat, als ich ihn rausgenommen habe. Das war nicht so richtig schön. Ja, okay. Also das war eine Sache, die ich verändert habe an meinem Aquarium, die dann auch wirklich einen sofortigen Erfolg gebracht hat. Sogar so sehr, dass ich dann mich auch getraut habe, zu Ostern ein paar neue Korallen zu ordern, ein paar neue Tiere einzusetzen. Und bisher, toi toi toi, sieht alles wirklich, wirklich gut aus. Die Quintessenz für mich ist jetzt erneut, dass ich nicht nur wieder häufiger meinen Sand tauschen möchte, sondern dass ich auch in Zukunft, glaube ich, doch mit Live-Sand arbeiten möchte. Das hat mich doch wirklich überzeugt. Und es war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich auch nur ein Parameter geändert habe und nicht 27 Sachen auf einmal. Vielleicht werde ich ja doch langsam als Reefer doch erwachsen. Auf jeden Fall gehen auch hier nochmal ganz liebe Grüße und vielen Dank raus an Corey, der mich da letztlich über die Schwelle getragen hat, auch wenn ganz viele andere natürlich Ähnliches auch mir geraten haben. Am Ende war es Corey, der mich überzeugt hat. Etwas anderes, was ich in dem Zusammenhang allerdings dann auch noch angehen wollte, aber eher im Nachgang, war, dass ich meine UV-Anlage wieder in Betrieb nehmen wollte. Ihr erinnert euch, dass ich die vor einigen Episoden runtergefahren habe, dann sogar teilweise ausgeschaltet habe und jetzt doch durch den Podcast zum einen mit Leonardo, aber auch durch diese Bakteriengeschichte nochmal drüber nachgedacht habe, ob es nicht vielleicht doch Sinn macht, die UV-Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Also habe ich die UV-Anlage wieder in Betrieb genommen und tja, was soll ich sagen? Das Erste, was ich gemerkt habe, war, dass ich nichts merke, nämlich, dass kein Licht in meiner UV-Anlage mehr angeht. Die Röhre hatte ich ja gerade erst Anfang des Jahres getauscht und trotzdem schien sie schon wieder kaputt zu sein. Das heißt, ich habe sie dann ausgebaut und siehe da, sie war auch wirklich an beiden Enden komplett schwarz und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht irgendwann mal der Durchfluss nicht gepasst hat oder dass sie einfach zu heiß wurde, ne? Oder dass es irgendeinen anderen Grund gab. Aber auch hier kann es natürlich sein, dass es einfach mal ein Produktionsfehler vorlag. Das ist ärgerlich, weil diese UV-Röhren sind natürlich nicht ganz günstig, aber egal. Ich habe dann einfach eine neue bestellt und habe die dann auch eingebaut in das Aquarium beziehungsweise in den UV-Klärer. Und seitdem betreibe ich jetzt auch wieder UV am Aquarium selbst. Das heißt natürlich erstmal, dass auch wieder Bakterien abgetötet werden, aber ich habe mir nochmal zu Herzen genommen, was Leo da gesagt hat, nämlich, dass die wirklich für uns wichtigen Bakterien hauptsächlich eigentlich auf Substraten gebunden sind. Das heißt hauptsächlich dann auf den Oberflächen sind und nicht so wirklich im Freiwasser. Ob das jetzt wirklich stimmt und ob das wirklich nur auf die in Anführungsstrichen guten Bakterien zutrifft und die bösen alle im Wasser sich bewegen, weiß ich nicht. Aber generell glaube ich, dass es nicht falsch ist, die Keimzahl möglichst gering zu halten. Ob das jetzt hier in irgendeiner Form Sinn macht, was ich gerade erzähle, das weiß ich nicht. Und ich kann nur sagen, dass ich vorher, als ich die UV-Anlage die ganze Zeit betrieben habe, nicht wirklich Probleme hatte. Dann habe ich sie ausgemacht und ein paar Monate später fing es bei mir an. Jetzt weiß ich natürlich, dass bestimmt 60, 70 oder vielleicht sogar mehr Prozent der Aquarien da draußen ohne UV-Anlage perfekt stehen. Aber trotzdem, man möchte ja dann, wenn man so ein Problem hatte, gerne wieder in den sicheren Hafen. Und das ist eben das, was man vorher gemacht oder getan hat, bevor es denn zum Problem kam. Also bin ich dann auch wieder zurückgegangen, habe die UV-Anlage genutzt. Vielleicht ist die auch Grund meines Problems und vielleicht kommt es bald wieder dazu, dass ich meine nützlichen Bakterien alle getötet habe, keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert. Ich werde es auf jeden Fall sehr engmaschig jetzt mal beobachten und wirklich versuchen, frühzeitig diesmal die Signale zu erkennen. Ja, außerdem habe ich natürlich in diesem Zusammenhang nochmal die Chance genutzt und habe auch nochmal gründlichst mein Aquarium gereinigt und vor allen Dingen auch das Technikbecken nochmal gründlichst gereinigt. Da habe ich also, ja, ich glaube, 3 oder 4 Wasserwechsel in sehr kurzer Zeitfolge gemacht mit jeweils so 150 Litern. Ich glaube, so im Abstand von immer so 2 Tagen oder so und habe jeweils dann mich intensivst um das Technikbecken dabei gekümmert. Das heißt, wirklich alles abgeschabt, was da so an Wuchs drauf war, alles abgesaugt und wirklich dafür gesorgt, dass es mal wieder, naja, nicht fabrikneu ist, aber doch wirklich sehr, sehr sauber ist im Vergleich zu, wie ich es vorher betrieben habe. Das heißt jetzt nicht, dass da Zentimeter hoch der Detrius drin lag, aber es war schon so, dass es immer mal wieder Ecken gab, wo eben doch auch sich einiges angesammelt hat. Und auch das kann natürlich ein Faktor sein, dass sich bei mir ungewollte Gäste eingestellt haben und ungewollte, naja, Auswirkungen eingetreten sind. Also auch da kann ich nur sagen, Maintenance, Maintenance, Maintenance. Ich bin ganz, ganz fest der Meinung, dass wir nicht locker lassen dürfen, wenn es eben um Themen wie Wartung und wie Reinigung geht. Und das betrifft eben nicht nur den Display-Tank, sondern das betrifft eben auch das Technikbecken. Ja, eine andere unschöne Sache, die passiert ist, ist, dass mir mal wieder eine meiner Rückforderpumpen ausgefallen ist. Das ist jetzt das 2. Mal in 1,5 Jahren, dass mir eine meiner beiden Pumpen ausgefallen ist. Ich muss dazu sagen, es ist jeweils die andere Pumpe gewesen, also es ist nicht eine Pumpe, die 2-mal ausgefallen ist, sondern es waren jeweils eine andere Pumpe. Und ich kann nur sagen, ich bin so, so glücklich, dass ich mich damals entschieden habe, 2 Rückförderpumpen einzusetzen. und eben nicht das Risiko einzugehen, dass wenn die Rückförderpumpe mal steht, dass dann auch mein Becken steht. Ja, was ist passiert? Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Ich habe auch noch keine Rückantwort jetzt wirklich vom Händler. Die Pumpe ist gerade erst ausgetauscht worden. Das ist also erst kürzlich passiert. Kurz vor Ostern ist es passiert. Und ich habe es dadurch gemerkt, dass ich an meinem Aquarium kam und plötzlich der Wasserstand im Aquarium selbst auffallend niedrig war. Und als ich dann unten geschaut habe, natürlich das Technikbecken entsprechend voll war. Und klar, es gab noch Wasserzirkulation, aber die Hauptpumpe, bei mir ist es ja so, dass die eine Pumpe etwa 70% der Leistung macht und die andere etwa 30% der Leistung macht, was die Rückfördermenge angeht. Die 70% macht, ist stehen geblieben. Ich habe dann die Pumpe ausgeschaltet, habe sie dann wieder eingeschaltet und sie lief auch wieder an und alles war gut. Naja, zumindest für ein oder zwei Tage und dann passierte dasselbe wieder. Naja, dachte ich mir, okay, ich muss jetzt hier wohl reagieren, aber erstmal wieder ausmachen, anmachen und zack, ist der FI-Schalter geflogen. Okay, da wusste ich jetzt, kann ich da mit diesem Spiel nicht weitermachen. Ich habe dann die Pumpe ausgebaut. Es gibt hinten an der Pumpe eine kleine, naja, ich will nicht sagen Beschädigung, das stimmt nicht, aber eine Stelle, wo ich sage, da scheint mir das Gehäuse nicht mehr ganz plan zu sein und da ist auch irgendwas Rotes, was da aus der Pumpe rauskam. Also offensichtlich ist mir hier ein Motorblock der Pumpe kaputt gegangen. Jetzt ist es natürlich so, dass es ein Markenhersteller ist, von dem ich diese Pumpen benutze. Und eigentlich dachte ich auch, dass ich gerade deswegen ein solches Produkt wähle, damit mir sowas nicht passiert. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich hier einen Service, den ich mir sonst eigentlich bei keinem der Hersteller vorstellen kann. Das heißt, ich habe den Hersteller informiert. Ich habe am selben Tag die Nachricht bekommen, dass eine neue Pumpe an mich unterwegs ist. Die kam dann auch mit UPS und kam dann auch mit Express und war dann auch wirklich sehr schnell bei mir. Und klar, jetzt läuft die natürlich auch wieder gut. Aber was ich sagen möchte, ist, dass hier auch wirklich nochmal der Service-Gedanke nochmal ganz oben hängen muss. Und ich glaube, ich würde immer wieder von diesem Hersteller eine Pumpe kaufen, auch wenn ich jetzt zweimal eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Aber ich bin trotzdem überzeugt von den Pumpen selbst und ich bin natürlich auch überzeugt von dem Service, den ich hier bekommen habe. Um den Bogen jetzt wieder zurückzuschlagen, was hat das zu tun mit meinem Bakterienproblem bzw. meiner UV-Anlage? War eben so, dass dann meine Hauptpumpe ausgefallen ist. Das heißt, ich musste die Pumpen oder ich habe die Pumpen getauscht. Das heißt, von meiner UV-Anlage weg, wieder hin zu meiner normalen Rückförderpumpe, weil ich dachte, okay, die UV-Anlage hat einfach nicht so einen hohen Durchfluss. Und bei mir ist es auch so, dass aufgrund der Verrohrung in die UV-Anlage ich nicht ganz so viel Fördervolumen schaffe, wie eben durch die normale Rückförderleitung, die eben nicht durch irgendwas verringert wird, sondern die geht dann eben komplett auch, ich glaube als 32er komplett durch bis in das Becken rein. Das heißt, da gibt es keinen Widerstand und da riskiere ich dann auch nichts. Und deswegen habe ich die Pumpen umgebaut, die UV-Anlage dann also doch wieder außer Betrieb genommen und dann erst wieder in Betrieb genommen, als dann die zweite oder die Austauschpumpe wieder zurück war. Jetzt gibt es aber noch eine Sache, die ich getan habe, nachdem, mein Sand bereits ausgetauscht war. Und zwar habe ich auch noch ein Produkt eingesetzt und zwar habe ich von Fauna Marine das Vibe X eingesetzt. Ich weiß, es ist eigentlich eher für Vibrionen gedacht, aber ich wollte sicher gehen, sagen wir mal so, und habe dann das Produkt nach Herstellerangaben eingesetzt. Und auch hier muss ich sagen, habe ich nochmal einen Schub wahrgenommen. Also ich habe wahrgenommen, dass sich Symptome komplett zurückentwickelt haben. Eigentlich bereits nach der Erstdosierung. Die Erstdosierung ist ja deutlich höher. Und nachdem dann das Becken auch wieder soweit klar war, sage ich mal, es wurde ja auch so leicht trüb, zumindest bei mir. Und nachdem das vorbei war, habe ich sehr schnell sehen können, dass die letzten Symptome auch noch verschwunden sind. Und ich habe dann noch, ich glaube, 3 oder 4 Tage weitergemacht mit der Erhaltungsdosis sozusagen und habe dann allerdings auch die Dosierung wieder eingestellt. Das heißt, alles zusammen waren es, ich glaube, 5 Tage, die ich das Produkt eingesetzt habe. Und ich glaube, dass einfach diese Kombination aus Sand austauschen und diesem Vibe X für mich die Kehrtwendung jetzt erstmal gebracht haben. Ob das jetzt langfristig auch anhält. Das muss jetzt die Zeit zeigen. Aber ich kann sagen, dass jetzt auch in den letzten, naja, anderthalb Wochen oder zwei Wochen mittlerweile es nicht wieder zur Umkehrung kam, sondern es weiterhin sich nach vorne entwickelt, weiterhin eine positive Entwicklung zeigt. Ja, ich glaube, das war es auch an Katastrophen und Problemen, von denen ich hier heute berichten muss, will, kann, wie auch immer. Aber es war sicherlich nicht die letzte Änderung, die ich an meinem Aquarium durchgeführt habe. Und zwar hat dieses Absterben von Korallen bei mir nochmal dafür gesorgt, dass ich auch nochmal Korallen anders platziert habe, dass ich einfach nochmal jetzt auch anders mit dem vorhandenen Raum umgegangen bin, auch um vielleicht, naja, ich sag mal, Fehlsetzungen, die ich vorher gemacht habe, auch nochmal zu bereinigen. Und das hat aber dazu geführt, dass ich am Ende doch auch Zonen hatte, die deutlich von den mittlerweile teilweise recht großen Korallenstücken einfach verdunkelt worden sind, abgeschattet worden sind. Und ich mir dann doch nochmal überlegen musste, wie kriege ich auch wieder Licht und in diese Bereiche hinein. Und habe mich dann entschlossen, auch nochmal an das Thema Beleuchtung ranzugehen, mit dem ich ja eigentlich bis vor kurzem wirklich super zufrieden war. Ihr erinnert euch, ich hatte die T5-Röhren, also die Hybridleuchte sozusagen abgebaut, habe jetzt nur die Radeon G6 Pro betrieben, habe die dann quer gehängt und war eigentlich super zufrieden. Aber wie gesagt, jetzt dadurch, wie jetzt die Korallen stehen, gibt es Bereiche im Riff, die doch mehr zur, naja, zu den Scheiben jeweils hin, also zur Rückscheibe, zur Frontscheibe hin sind, wo vielleicht dann jetzt doch nicht mehr genug Licht hinkommt oder zumindest nicht genug Licht für die Art von Korallen, die ich dort gerne halten möchte. Sagen wir es vielleicht mal so. Also was habe ich getan? Ich habe mich dazu entschieden, nochmal Leuchtbalken einzusetzen, aber keine T5-Balken, sondern LED-Balken. Und ich habe mich am Ende für die Orphec OR3 Brief Daylight Plus oder so ähnlich, Entschuldigung, entschieden. Und zwar für die 1,50 Meter Variante, also die längste Variante, die da gemacht wird. Es wäre mir lieber gewesen, die wäre nochmal, weiß ich nicht, 30 Zentimeter länger, aber ist sie halt nicht. Aber das war so ein bisschen schwierig, weil ich muss sagen, es gibt nicht so viel Material im Netz oder das ich jedenfalls gefunden habe, wo man wirklich auch mal die verschiedenen Lichtfarben nebeneinander sehen kann. Und ich war mir sehr unsicher, gehe ich jetzt Richtung blaues Spektrum und nehme diese Blue-Plus-Röhren, oder nicht Röhren, sind ja keine Röhren, Balken, oder gehe ich eben zu diesem Reef Daylight Plus, was dann doch eher, naja, weißes oder wärmeres Licht ist. Und ich habe mich am Ende dafür entschieden, nicht die blaue Richtung zu gehen, weil ich auch mein Aquarium selbst eigentlich nicht so extrem blaulastig betreibe. Und ich dachte immer, notfalls gleiche ich das eben dadurch aus, dass ich meine Radions ein bisschen blauer einstelle. Und das war, glaube ich, auch eine gute Wahl. Jetzt am Ende, wo ich jetzt diese Lichtzusammensetzung, diese Mischung sehen kann, bin ich extrem zufrieden, bin froh, dass ich nicht die Blue Plus genommen habe. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es nochmal einen ganz anderen Pop gibt, wenn man diese Blue Plus benutzt. Aber darum ging es mir jetzt nicht primär, sondern es ging mir ja darum, eine bessere Ausleuchtung zu schaffen. Das heißt, ich habe zwei Balken bestellt und die hängen jetzt sozusagen vor und hinter meinen Radions und sorgen jetzt dafür, dass eben diese zuerst abgeschatteten Zonen jetzt auch wieder genug Licht bekommen und ich da jetzt auch meine Acropora auch relativ weit vorne und, ich sag mal, unteres Drittel setzen kann, sodass ich da auch noch genug Paar zur Verfügung habe, dass sie mir jetzt da trotzdem wachsen und gedeihen können. Ja, was kann ich sagen zu den Lightbars? Also generell ist es so, dass die nicht steuerbar sind oder ich muss es anders sagen, ohne einen extra Controller nicht steuerbar sind. Das heißt, die haben einen Ein- und Ausschalter, die können weder gedimmt werden, noch kann das Spektrum angepasst werden. Das heißt, die sind wirklich an und aus und eigentlich muss ich sagen, finde ich das ganz sympathisch. Dann kann ich auch nichts falsch einstellen. Und bei mir ist es jetzt so, dass sich diese Lightbars dazu schalten und zwar morgens irgendwann um 11, glaube ich, gehen die beiden an und die gehen dann aber auch abends um 6 wieder aus, so dass ich dann davor und danach noch die normale Ramp-up-Phase der LEDs habe, so dass ich eigentlich, muss ich sagen, ein ganz ausgewogenes und schönes Licht bekomme die ganze Zeit und dann trotzdem auch die Paarleistung, die ich denke, dass ich sie brauche. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Aber ja, bin ich auf jeden Fall extrem zufrieden mit, muss ich sagen. Es geht einfach doch nichts über schönes Licht und über genug Licht. Und ja, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber ich bin wirklich total zufrieden jetzt, wie das mit der Ausleuchtung ist und wie es jetzt auch mit der Riffgestaltung ist. Also jetzt weniger der Steinaufbau, sondern die Gestaltung mit den Korallen gefällt mir gut. Ich habe jetzt auch noch mal mehr darauf geachtet, wie auch farblich die Korallen zusammenstehen. Das ist auch was ich vorher so eigentlich nie wirklich fokussiert habe, sondern ich habe die Korallen eingeklebt, wie ich dachte, dass es vielleicht ganz gut ist und wo sie gut stehen. Habe mir aber weniger Gedanken gemacht um die, ich sage jetzt mal, Farbzusammensetzung. Und es ist schon irgendwie wichtig, dass man auch Kontraste entsprechend hat und dass man eben nicht nur lauter Grüne zusammenstehen hat, sondern dass da vielleicht auch mal was Blaues oder was Rötliches dazwischen ist. Das macht schon echt einen Unterschied, wie das Becken auch wirkt. Und da bin ich auch froh, dass ich da den Schritt gegangen bin. Auch wichtig, ich habe jetzt auch, während ich diese Umsetzung der Korallen betrieben habe, musste ich bis auf, ich glaube, 2 Korallen, keine Korallen wirklich rausbrechen, sondern die waren alle so, dass ich sie auch lösen konnte. Und das ist auf jeden Fall sehr von Vorteil gewesen. Bei denen, die ich rausbrechen musste, hatte ich erst ein bisschen Angst. Aber auch die sind wieder wunderbar angewachsen, haben auch wieder Basalscheiben ausgebildet und ich muss mir da jetzt keine wirklichen Sorgen mehr machen. Die haben also auch diese Umsiedlung gut verkraftet. Ich habe jetzt natürlich so einige Flächen, da wo diese Korallen vorher standen, die ich eben entfernt habe, rausgebrochen habe, dass ich dort immer noch Reste der Basalscheiben habe, die teilweise doch relativ groß sind. Und ich bin einfach mal wirklich gespannt, was damit jetzt passiert. Wird es da ein neues Wachstum aus diesen Basalscheiben geben, auch nach oben? Werden die irgendwann degenerieren? Bleiben die einfach so? Keine Ahnung, bin ich mal sehr gespannt und werde euch auf jeden Fall davon berichten. Ja, also neues Gefühl für mein Aquarium, hat auch wieder einen neuen Look dadurch bekommen. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauchte, aber es ist jetzt etwas, was sich eben so ergeben hat und womit ich jetzt nachhinein doch auch sehr glücklich bin. Ich habe einiges auch nachgesetzt an Cleanup Crews. Ich habe eigentlich hauptsächlich mich auf weitere Schnecken konzentriert, die ich mit in das Aquarium eingebracht habe. Schnecken ist immer so ein bisschen Verlust auch in meinem Aquarium, wie ja auch von Garnelen, wie ihr schon wisst. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wer sich diese Garnelen ab und zu einverleibt, aber es ist schon offensichtlich, dass meine Garnelen von irgendwem dezimiert werden. Es ist auch nicht so, dass sie einfach verenden oder so, dann würde man vielleicht wenigstens Reste des Körpers finden, sondern die scheinen wirklich von irgendjemandem gefressen zu werden. Ich habe immer noch den Lippfisch so ein bisschen in Verdacht. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber naja. Fisch ist auch nochmal ein guter Hinweis. Keine Angst, ich habe nicht schon wieder neue Fische eingesetzt, aber ich habe versucht, noch einmal mein Adamantfuchsgesicht aus dem Becken zu entfernen. Ihr erinnert euch, dass ich gesagt habe, dass ich mal versucht habe, meinen Magnificus eben umzusiedeln in ein neues Becken, dass ich erst niemanden gefunden habe. Ich habe dann in der Tat jemanden gefunden, der bereit war, das Tier aufzunehmen. Und ich dachte erstmal, ja wunderbar, jetzt kann ich ihn einfach rausfangen und kann ihn übergeben. Wir hatten auch schon einen Termin ausgemacht, wann das Tier abgeholt werden soll. Und an dem Morgen habe ich mich erstmal ganz blauäugig an das Becken gestellt, dachte, okay, das Licht ist noch aus, der Fisch schläft noch, gute Chance, ihn vielleicht wirklich zu erwischen. Und habe dann versucht, ihn zu fangen und muss sagen, ich bin sowas von kläglich gescheitert. Ja, ich habe einiges an neuen Ablegern produziert, aber den Fisch habe ich nicht gefangen. Das war erstmal ein bisschen blöd, aber okay, ist dann nun mal so gewesen und ich dachte, das hat keinen Sinn und im Nachhinein ist es wahrscheinlich auch gut, dass ich nicht versucht habe, ihn mit einem Kescher, mit einem Netz zu fangen, weil wahrscheinlich hätte er sich mit seinen Stacheln da drin auch so verfangen, dass ich ihn da kaum wieder rausbekommen hätte und ihn vielleicht sogar damit dann verletzt hätte, was ich natürlich auch nicht möchte. Also habe ich eine Fischfalle bestellt. Die Fischfalle ist von der Größe her so, dass ich denke, ja, da passt herein. Aber ja, was soll ich sagen? Die Fischfalle war so 1,5 oder fast 2 Wochen in meinem Aquarium. Ich habe dann immer die Algen zum Beispiel darin gefüttert oder wenn ich Pellets gegeben habe, in dieser Fischfalle gefüttert. Die meisten Fische sind reingeschwommen und haben sich geholt, was da so drin war. Nur einer nicht und das war das Fuchsgesicht. Ich muss sagen, ich habe den in den 1,5 Wochen eigentlich kaum gesehen. Das ist etwas, das war zum einen war es doof, weil ich jetzt habe ich extra eine Fischfalle gekauft, die nicht zum Einsatz kommen kann. Aber zum anderen hat es mir auch nochmal irgendwie gezeigt, das ist ja schon krass, dass der Fisch das wirklich so mitbekommt. Und woher soll er jetzt gerade wissen, dass es um ihn hier geht? Und warum sollte er mehr oder minder der einzige Fisch sein, der nicht in dieser Fischfalle schwimmt? Gut, wird ja sicherlich einen anderen Grund haben. Ich vermenschliche das gerade sehr, aber irgendwie hat es so ein bisschen auch an mir genagt und ich habe ehrlich gesagt vorgestern die Fischfalle entfernt und der Magnificus ist immer noch in meinem Aquarium. Der ist auch, nachdem ich die Fischfalle entfernt habe, ziemlich schnell wieder rausgekommen aus seinen Höhlen und bewegt sich jetzt auch wieder normal durchs Becken und ich bin gerade so ein bisschen, on the edge. Ob ich ihn jetzt weiterhin versuchen möchte rauszufangen oder ob ich ihn nicht vielleicht doch einfach drin lasse. Weil ja, ich glaube, es sind so zwei Seelen, die in meiner Brust wohnen. Zum einen habe ich eine Bindung natürlich auch mit dem Tier und denke, das habe ich zu allen meinen Fischen. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Gegenstand, sondern es sind eben Lebewesen und man baut eine Beziehung auf zu denen. Ja, ich habe mich auch oft über ihn geärgert, wenn er da irgendwie andere Fische drangsaliert hat. Aber zum einen hat das nachgelassen oder ist eigentlich fast weg. Und zum anderen hat es auch so ein bisschen an mir genagt, dass ich gesagt habe, ich gebe den Fisch jetzt einfach wieder her, weil irgendwie ich einen Fehler gemacht habe. Ja, ist sicherlich verantwortungsbewusst. Aber all die anderen Becken, wenn ich ehrlich bin, sind nicht größer gewesen als das Becken, was ich im Moment betreibe. Und dann stellt sich so ein bisschen auch die Frage, ist es in Ordnung, den Fisch jetzt in ein anderes Becken zu geben, ihm den Stress auszusetzen und wenn er dann doch am Ende nicht mehr Platz hat. Ne? Also, ich denke, jeder, der ja schon mal darüber nachgedacht hat, einen Fisch wieder weiterzugeben, der kennt diese Überlegungen, diese Gedanken. Fällt mir auf jeden Fall nicht leicht, auch hier eine Entscheidung zu treffen. Im Moment ist er drin, im Moment bleibt er auch drin und ist dann eben so. Eine andere Beobachtung, die ich leider machen musste mit meinen Fischen, geht diesmal um meinen Schelmon. Keine Angst, dem geht's gut. Aber mein Schelmon hat Gefallen daran gefunden, meine Acanthastrea aufzufressen. Das an sich ist erstmal so, wie es ist. Ich will jetzt nicht sagen, es ist in Ordnung, aber es war was, womit ich gerechnet habe, dass er sich vielleicht dann eben auch mal an anderen Korallen vergreifen könnte und was ich auch in Kauf genommen habe. Ich habe zwar eher gedacht, das ist eine Sache für die Kaiserfische, aber es scheint so zu sein, dass der Schelmon da sehr viel Spaß hatte. Vielleicht hat er auch was anderes gefressen. Auf jeden Fall habe ich ihn immer wieder gesehen, wie er in die Mitte reingepickt hat und vielleicht waren es die kleinen Tentakel, die er da gefangen hat oder die er da versucht hat zu erwischen oder vielleicht waren auch irgendwelche kleinen Tiere drauf, die ich nicht gesehen habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat mir nicht so gefallen. Er hat dann zwei verschiedene Arten vernichtet. Während er das getan hat, hat auch der Bisphenosa-Zwergkaiser gesagt, ach, vielleicht nehme ich mir auch mal ein Stück. Ist in Ordnung. Also habe ich mit gerechnet, wie gesagt, und deswegen will ich da jetzt auch mich gar nicht beschweren. Aber worüber ich mich beschweren will, ist, dass er, der Schelmon, dass er danach sich meine Acanthophilia zugewendet hat. Und das nehme ich ihm so ein bisschen übel. Und er hat leider auch wirklich das Tier am Ende getötet. Ich habe noch vieles versucht. Ich habe am Anfang gedacht, oh, das Tier scheint irgendwie befallen zu sein. Ich habe damit gerechnet, dass es irgendwie Parasiten sind, dass irgendwelche dass ihr irgendwas zu schaffen macht. Ich habe sie rausgenommen, ich habe sie gedippt, ich habe sie in Honigbäder gelegt. Aber das hat alles keinen Erfolg wirklich gebracht. Die Koralle hat sich auch normal verhalten, möchte ich jetzt mal sagen. Also, dass sie sich eben dann gerade auch morgens sehr aufgeplustert hat, dass sie sich dann ausgebreitet hat, dass sie sich abends ein bisschen zusammengezogen hat. Also alles das war normal. Aber es fing an, überall so Skelettstücke rauszuschauen. Und meine Frau meinte erst, oh, schau mal, kann es sein, dass die sich teilt? Ich so, nein, die Acanthophilia, die teilt sich nicht. Die ist beschädigt aus irgendeinem Grund. Und das wurde also immer schlimmer und es hat sehr lange gedauert. Aber irgendwann habe ich gesehen, wie der Schelmon dasselbe Spiel, was er mit den Acanthastreas getrieben hat, auch mit der Acanthophilia getrieben hat. Er hat immer in den Mund hineingepickt. Naja, und das ging dann auch schneller, als ich irgendwie reagieren konnte, dass dann auch die Acanthophilia verstorben ist. Der Mund war dann weit offen, war in mehr oder minder leer gefressen und dann, gut, war es eben auch vorbei, dann habe ich sie auch rausgenommen. Am Ende ärgert mich das sehr, das war sicherlich eine meiner Lieblingskorallen, ihr erinnert euch, die habe ich auch mal von Tolga bekommen und ja, das hat mir schon zu denken gegeben, aber ich habe deswegen trotzdem nicht die Bratpfanne angeworfen und ich habe natürlich jetzt trotzdem auch nicht vor, den Schelmon rauszufangen, aber das hat mich geärgert, aber eigentlich nicht, also nicht primär über den Fisch, sondern über mich selbst, dass ich das A nicht frühzeitig erkannt habe, sodass ich noch hätte was tun können und dass B, ich natürlich dann auch die Koralle in eine Situation gebracht habe, bei der sie eben durch mich indirekt dann Schaden genommen hat. Egal. Gut, auf jeden Fall, das ist passiert. Die Acanthophilia ist jetzt leider nicht mehr da. Ich liebe Acanthophilien, aber ich glaube, die sind dann leider für mich jetzt auch erstmal out of reach. Und vielleicht ist es dann wirklich so, dass man für solche Tiere ein eigenes Aquarium braucht. Ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, wo man dann auch eben Tiere halten kann, die sich vielleicht wegen dem Fischbesatz im anderen Aquarium nicht halten. Vielleicht ist das dann einfach so. Vielleicht ist das so der Kompromiss, den man dann eingehen muss oder eingehen kann. Ansonsten habe ich trotzdem gemerkt, dass ich mich für den Fisch entschieden habe. Irgendwie ist es vom Stellenwert her bei mir im Kopf zumindest doch auch noch was anderes und der Fisch kommt irgendwie noch über der Koralle für mich, also keine Ahnung. Ja, nicht so schönes Thema, belastet mich so ein bisschen auch, muss ich sagen, aber was auf der anderen Seite auch ist und wo ich jetzt auch mal, was ich auch total witzig finde an dem Verhalten von meinem Schelmon ist, mein Schelmon liebt es also auch, die kleinen Spaghetti- und Borstenwürmer aus dem Bodengrund zu fressen. Wahrscheinlich eher die Spaghetti-Würmer, aber er nimmt, was er kriegen kann. Und so ist es halt auch so, dass wenn ich dann in der Regel alle 2 Tage den Bodengrund so ein bisschen aufwirble, um dann auch alles aufzuwirbeln, was sich da so vielleicht festgesetzt hat, dann folgt er mir wie so ein Hund, ja, sitzt, also ich benutze dafür so ein, eigentlich ist es ein Scheibenreiniger, wo vorne so eine Plastikkarte drin ist, ne? Und den benutze ich halt eben auch dafür, den Bodengrund aufzuwirbeln. Und er folgt diesem Scheibenkratzer wirklich im Abstand von vielleicht 3 Zentimetern, ja. Schaut, wie ich da den Bodengrund aufwirble. Und sobald dann dieser Schaber ein Stück weiter nach links oder rechts geht, ist er sofort da, um dann auch vielleicht die Kleinstlebewesen, die dann eben mit nach oben gekommen sind, direkt wegzupicken. Und das ist schon irgendwie ein ganz lustiges Schauspiel, ja. Also alle anderen Fische haben Angst, die gehen weg, wenn sie das sehen, dass da was passiert. Aber er ist dann wirklich, der kommt dann an und weiß, dass das könnte Futter geben. Das ist total, total witzig. Ich muss allgemein sagen, dass dieser Schelmon auch wirklich gut genährt ist mittlerweile. Der frisst mit Vorliebe natürlich das, was er an lebendem Futter findet, aber auch Mysis verachtet er nicht. Was er nicht so mag, sind Pellets und auch Flockenfutter. Da geht er zögerlich manchmal an Pellets, auf keinen Fall aber an Flockenfutter ran. Aber ansonsten steht er wirklich gut im Futter, muss ich sagen. Es freut mich natürlich, gerade weil es ja doch auch ein sehr empfindlicher Fisch ist. Und da geht dann auch nochmal wirklich ein großes Dankeschön raus an Marc von Nautilus Aquaristik. Und tut mir leid, dass ich hier so Name-Dropping heute betreibe, aber das muss auch mal gesagt werden dürfen. Die Art und Weise, wie Marc sich um diese Tiere kümmert, diese Tiere vorbereitet und auch futterfest bekommt, ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Und das betrifft den Schelmon und das betrifft aber auch natürlich den Samtkaiser, den ich von ihm erworben habe. Und auch dem geht es richtig gut. Der wächst wirklich zusehends. Das ist unglaublich. Ich hatte ja berichtet, dass der am Anfang so große Probleme hatte, sich in diese Fischgemeinschaft zu integrieren, dass er sehr gejagt worden ist, dass er sehr gestresst worden ist und das hat ja auch bestimmt so 2 Wochen gedauert, bis sich das dann gelegt hat und mittlerweile ist es natürlich komplett weg. Das heißt, man sieht ihn eigentlich sehr, sehr häufig entweder zusammen mit den Bispinosa oder aber auch mit dem Faunkaiser durchs Becken schwimmen und da scheint jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr zu bestehen und seitdem ist er auch nochmal einfach von den Farben her leuchtender geworden. Und wie gesagt, er wächst jetzt auch gut und ist einfach ein wirklich tolles Tier. Und genau wie bei meinem Faunkaiser habe ich bisher nicht beobachten können, dass er irgendwie Korallen irgendwie geschadet hat. Aber es ist ja natürlich wie immer, man sieht es ja nicht die ganze Zeit. Und meistens ist es ja so, dass wenn man vor dem Becken steht, das kriegen die ja auch mit. Und dann verhalten sie sich ja auch anders, als wenn sie in Anführungsstrichen ungestört sind. Naja. Auf jeden Fall, auch da muss ich sagen, bin ich sehr glücklich, was meine Fische angeht. Das entwickelt sich alles prächtig. Ich muss sagen, dass jetzt, wo die Korallen auch wieder ins Wachsen kommen und wieder anfangen zu schieben, auch meine Nährstoffe wieder runtergehen. Die waren eine Zeit lang auch eigentlich für meine Verhältnisse zu hoch. Davon hatte ich ja schon berichtet in den anderen Episoden. Das merkt man wirklich, dass sie jetzt wieder runtergehen und zwar auch ohne zusätzliche Aktionen. Und das ist ja auch ein tolles Zeichen. Ein ganz kleines Update vielleicht auch noch von meinem Phytoreaktor. Der produziert weiter fleißig Algen. Allerdings ist es jetzt so, dass ich das Gefühl habe, dass die Kultur vielleicht jetzt auch, naja, in Anführungsstrichen am Ende ist. Die Farbe verändert sich deutlich, obwohl ich sie weiterhin füttere und so weiter. Also daran liegt es nicht. Es ist jetzt auch nicht, dass sie per se heller oder durchsichtiger wird, aber trotzdem ändert sich die Farbe so ein bisschen ins gelblich-rötliche. Ich denke, es ist wahrscheinlich an der Zeit, dass ich diese Kultur dann jetzt auch irgendwann stoppe und nochmal neu ansetze. Ich habe die Kultur ja jetzt bestimmt, naja, wie lange ist es jetzt her? Vielleicht 4 Wochen oder so im Laufen. Und ich war jetzt auch nicht besonders sorgsam und bin da jetzt nicht besonders sauber mit umgegangen, weil ich dachte, einfach mal schauen, wie verhält sich das Ganze aus. Ja, auch für mich das erste Mal, dass ich in dem Maßstab zumindest Phytoplankton dann auch angesetzt habe. Und ich habe ja am Anfang gleich einen Liter oder einen halben Liter von der Kultur entnommen und habe sie im Kühlschrank gelagert. Werde jetzt also versuchen, sozusagen eine neue Kultur mit diesem abgezapften Algen wieder anzusetzen, schauen, ob das so auch funktioniert, ob die jetzt auch die Zeit im Kühlschrank überstanden haben und gebe aber noch nach wie vor jeden Tag so, naja, obwohl ich sag mal im Schnitt wahrscheinlich jeden zweiten Tag so etwa 2 Liter von der Kultur dazu zu meinem Aquarium und fülle dann eben mit Wasser auf. Ich habe beides getan. Ich habe sowohl Aquarienwasser genutzt, was man ja eigentlich nicht tun sollte, und ich habe auch frisch angesetztes Salzwasser genutzt. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass sich wirklich da was geändert hat in der Stabilität, wenn ich das getan habe. Ich habe am Anfang eher Aquarienwasser genutzt und jetzt eigentlich nur noch frisch angesetztes Salzwasser. Klar, man weiß es nicht, ne, was da jetzt mit reingekommen ist, was sich dann vermehrt hat, vielleicht auch dann an Zooplankton oder so, was dann vielleicht jetzt auch meine Algen anfängt aufzufressen. Das kann natürlich alles sein, das weiß ich gar nicht, aber ich muss sagen, ich bin begeistert, dass das alles so gut geklappt hat und finde auch, dass zumindest so das Wachstum von diesen kleinen, wie heißen die denn, diese Pineapple Sponges, dass diese Schwämme jetzt auch deutlich mehr geworden sind, dass sie auch stärker wachsen. Ich habe das Gefühl immer noch, dass es meinen Korallen auch gut tut, entweder direkt oder indirekt, das kann ich natürlich nicht sagen. Und ich habe allgemein das Gefühl, dass einfach mehr Kleinstlebewesen sich jetzt bei mir tummeln im Becken, so dass es eben auch gerade nachts, wenn dann die Hauptbeleuchtung ausgeht, wirklich auffällt. Und ob das jetzt wirklich 100% was damit zu tun hat oder ob es an dem Live-Sand liegt oder. Ich glaube, da gibt es so viele Faktoren, das kann ich gar nicht sagen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das in irgendeiner Form mein Becken geschadet hat und so lange werde ich das wahrscheinlich auch weiterführen. Ja, das war eine ganze Menge an Updates, über die wir jetzt heute gesprochen haben. Angefangen von meinem Problem im Becken zum Live Sand, zu Problemen mit dem Pumpen, mit der UV-Anlage, zu dem neuen Licht, zu den, naja, Problemen in Anführungsstrichen mit meinen Fischen oder wie ich damit umgegangen bin. Bis jetzt hin zum Phytoplankton. Also eine ganze Menge an Updates, die ich euch da jetzt mal wieder geschickt habe. Und auch wenn es so klingt, als würde ich ständig irgendwas komplett anders und neu machen, versuche ich trotzdem, mich zurückzunehmen. Ich weiß, das mag vielleicht nicht auf den ersten Blick deutlich werden, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich auch in der Art und Weise, wie ich mit dem Becken umgehe, einiges geändert habe. Ich glaube, dass meine Aktionen überlegter sind, als sie das noch vor einem halben Jahr waren. Und ich glaube auch nach wie vor, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, dass mein Becken gut tut und dass ich vielleicht dann doch irgendwann nochmal eine Chance habe, auch als Aquarianer ein bisschen erwachsen zu werden. In der nächsten Woche bin ich mal wieder eine Woche dienstlich unterwegs, was mir persönlich überhaupt gar nicht gefällt, weil ich dann von meiner Familie getrennt bin. Aber zum anderen natürlich auch, weil es mich immer ein bisschen nervös macht, so lange nicht bei meinem Becken zu sein. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Und es bringt mal wieder das Thema des Multitesters in den Vordergrund für mich. Ich war mal wieder sehr aktiv in der Recherche nach den zwei Multitestern, die mich immer noch interessieren. Das eine ist der Reefmaster SPA von Camoa und das andere ist immer noch der Reefbot Lab. Und ich habe immer noch keine Entscheidung natürlich getroffen. Zum einen gibt es ja den Camoa noch nicht hier in Europa. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass es ihn hier schon gibt. Meine Anfragen an den Hersteller sind leider weiterhin unbeantwortet geblieben. Also weiß ich nicht, wann der kommen wird, wenn er kommen wird, was er dann auch wirklich kosten wird. Was mich sehr interessiert, sind eben ist die Möglichkeit, dann auch diese 6 Parameter relativ stabil in diesem Gerät testen zu können mit relativ wenigen Verschleißteilen. Also gut, Verschleißteile könnten jetzt diese Quetschköpfe sein, diese Pumpenköpfe, aber ich meine jetzt keine Spritzen oder ähnliches, wie wir das jetzt im Reefbot Lab haben. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, wie lange ist es wirklich, dass man so ein Reefbot Lab auch laufen lassen kann, ohne dass er dann entsprechenden Service braucht. Also reicht es zum Beispiel aus, um tägliche Messungen der Parameter durchzuführen und dann auch den Reefbot mal für 2 Wochen laufen zu lassen? Ich bin mir da unsicher. Das, was ich da jetzt so gehört habe, ist, dass vor allen Dingen auch diese Spritzen, die da zur Dosierung genutzt werden, nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Ich meine, etwas gehört zu haben von 60 Nutzungen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also bitte nagelt mich darauf nicht fest. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man vielleicht 6 Parameter messen möchte in seinem Aquarium und wenn man davon ausgeht, dass man dann eben sozusagen pro Tag einen Messzyklus fahren möchte, dann hieße das ja letztlich, dass ich dann nach 10 Tagen meine 60 Aktuationen, also meine 60 Nutzungen der Spritzen dann verbraucht habe. Ich weiß auch nicht, was dann passiert, ob es dann nicht weitergeht oder ob es dann nur empfohlen ist, das zu wechseln oder ob es dann zu ungenau wird. Ich meine, das ist alles sinnvoll. Ich verstehe das alles, warum das so ist. Aber das ist halt für, ich sag mal, jetzt mal einen Urlaub von 2 Wochen und an länger möchte ich gar nicht denken, ist es halt eigentlich dann kaum noch nutzbar. Oder aber man muss dann eben auf größere Intervalle gehen. Aber die andere Frage ist natürlich, brauchen wir wirklich täglich einen Nitratwert, täglich einen Phosphatwert? Klar, es ist toll zu sehen, wie sich das so verändert. Aber realistisch gesehen messe ich das heute ja auch nicht jeden Tag, aber ich hätte es gerne eigentlich jeden Tag. Was ich dann damit anfange mit diesen Messwerten und ob das dann wirklich dazu führt, dass ich Probleme schneller erkenne und schneller handeln kann oder ob es einfach nur dazu führt, dass ich überreagiere, weil vielleicht mal 2 Messungen hintereinander inkorrekt waren, das ist eine andere Frage. Die habe ich mich noch nicht so richtig gestellt, aber ja, ich bin schon sehr verliebt in Zahlen und in Messwerte, muss ich schon zugeben. So, bevor sich eine Dreiviertelstunde konzeptionelles Meeresrauschen wieder ganz dem Ende neigt, möchte ich euch natürlich nochmal ganz herzlich danken, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es war für euch auch ein bisschen interessant. Ich hoffe, auch gerade die Sache mit den Rückförderpumpen regt euch auch nochmal zum Nachdenken an. Ich sage jetzt nicht, rennt alle los und kauft euch eine 2. Rückförderpumpe, aber seid euch vor allen Dingen der Gefahr bewusst und habt einen Plan B. Das heißt, was tut ihr, wenn eure Pumpe ausfällt? Habt ihr vielleicht eine 2. in Reserve oder irgendwas in der Art? Ich denke, das ist nicht ganz unwichtig und sollte man sich auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen. Ich finde jedenfalls, wir sollten alle ein bisschen mehr im Austausch bleiben, was genau solche Themen angeht. Ich werde dazu jetzt auch auf Instagram mal so ein paar Umfragen starten und würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da vielleicht auch mal seine Meinung zu hinterlassen würde. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch ein schönes Restwochenende und ich wünsche euch viel Spaß mit euren Aquarien und freue mich auf nächstes Mal, wenn es dann wieder heißt, Zeit für ein bisschen konzeptionelles Meeresrauschen mit Spiegel Reef Podcasts. Bis bald, euer Dennis. Ciao. Zum Schluss noch ein ganz kurzer Hinweis. Alles das, was hier heute gesagt wurde, basiert rein auf meinen Beobachtungen, Erfahrungen und auf meiner Meinung. Ich bin von niemandem incentiviert worden, bestimmte Meinungen hier zu vertreten oder Produkte zu nennen oder nicht zu nennen. Und alles das, was ich einsetze, ist auch von mir ganz normal zu ganz regulären Preisen bezahlt worden. Es gibt auch sonst keine Gegenleistung. Weiterhin bin ich natürlich beruflich nicht mit der Materie beschäftigt. Das heißt, alles das, was ich hier sage, hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf Richtigkeit, sondern ist das, was ich eben, wie gesagt, erfahre oder erlebe.